der RTDE Podcast.
Willkommen bei einer neuen Folge von Kontrovers mit Dennis Karabak. Heute geht es um das Thema die Chronologie des Kriegtreibens, wie Deutschland passiv den Krieg fördert. Inwiefern ist Deutschland inzwischen involviert? Inwiefern kann man Deutschland inzwischen als Kriegspartei ansehen? Und inwiefern wird Deutschland in der Zukunft an der Seite von Ukraine mitwirken? Diese und ähnliche Fragen werden wir jetzt gemeinsam in den kommenden Viertelstunde gemeinsam bearbeiten, aufklären und gemeinsam durchgehen. Starten wir also mit einer kleinen Einführung in die Thematik und gehen dann weiter zur Bundesregierung und deren Haltung gegenüber der Spezialoperation in der Ukraine. Am 24. Februar 2022 begann die Spezialoperation in der Ukraine. Ziel war es gewesen, dass unter anderem durch die russischen Truppen eine Entnazifizierung, Entmilitarisierung und vor allem eine Stabilisation des Donbass und Lugansk, sprich der Ostukraine, durch die russischen Truppen stattfindet, sodass die ansässigen russischen Bürger dort vor Ort in Frieden und in Ordnung und in Sicherheit leben können. Das ist nun einmal die offizielle Begründung der russischen Regierung und daran möchten wir uns orientieren und uns vor allem auch daran halten. Nach Beginn der Spezialoperation, also am 24. Februar 2022, verschärfte sich der Ton gegenüber Russland radikal. Was meine ich mit radikal? Mit radikal meine ich, in der Öffentlichkeit gab es nicht einmal mehr etwas Positives über Russland zu berichten. Du hast geglaubt, Darth Vader ist der Bösewicht? Beziehungsweise Saddam Hussein oder Muammar al-Gaddafi aus Libyen? Da hast du dich aber richtig derbst getäuscht. Die reißerischen Schlagzeilen über Wladimir Putin, die reißerischen Schlagzeilen über Sergei Lavrov und allgemein die reißerischen Schlagzeilen über das russische Volk und über Russland allgemein sprengt in den Rahmen. Zwar wurde zunächst einmal nur eine passive Stellung in dieser Spezialoperation eingenommen, aber zunehmend merkte man dann, wie die Stimmung auch in Deutschland gegenüber Russland kippte und das russische Volk, das russische Parlament, Russland an sich selbst zunehmend an einem Pranger gestellt worden sind, wo die Öffentlichkeit gesagt hat, ja, das ist der Bösewicht. Der richtig böse, böse Russe, der jetzt den Ukrainer unterwirft und in einem Zangenangriff kaputt macht. Das ist der Russe. So kennen wir den. So kennen wir den Russen. Der macht nur Ärger auf der Welt. Zunächst einmal war dies nur eine reine Stimmungsmache. Es ging vielmehr darum, der Öffentlichkeit zu zeigen, hey, wir als westliches Land und vor allem als europäisches Land sind auf der Seite von Ukraine und wir verteidigen auch die Werte der Ukrainer auch bei uns hier in Deutschland. Sprich, wir bekennen Solidarität mit Ukraine. Ja, okay, zunächst einmal kann man das so erstmal als, naja, okay erachten. Jeder hat irgendwo auf seine Art und Weise etwas, was er befürwortet, wofür er einsteht und weswegen er Flagge bekennt. Gut. Wenn die Europäer auf diese Art und Weise vorgehen möchten, wenn Deutschland in diesem Fall auf der Seite von Ukraine stehen möchte, sei es Deutschland doch gegönnt und Ukraine kann sich letztendlich drüber freuen. Letztendlich erleben wir das ganze Jahr auch auf der Seite von Russland. Auch Russland hat Länder, die gegenüber Russland freundlich gesonnen sind bzw. Flagge bekennen und sagen, hey, wir stehen auf der Seite von Russland. Weißrussland mit Alexander Lukaschenko ist hier ein ganz lebendiges Beispiel, bzw. auch der Iran. Oder auch Viktor Orban, der Ministerpräsident von Ungarn. Kann man bei so einer Auseinandersetzung auf der richtigen Seite stehen? Die Antwort ist nein, oder besser gesagt, individuell. Denn es ist letztendlich so, jeder muss in sich gehen und seine eigenen Werte abtasten. Und am Ende des Tages entscheiden dann die eigenen Werte darüber, auf wessen Seite man steht. Wie sagt man immer so schön, lieber habe ich einen Gegner auf Augenhöhe mit Gradlinigkeit und einem roten Faden, statt einen Opportunisten zu haben, der sich jedweder Situation anpasst und dir ins Gesicht lacht, aber hinterrücks dir ein Dolch in den Rücken rammt. Daher konnte ich zunächst einmal die Haltung der Bundesregierung verstehen. Gut, sie war halt nicht meine Meinung. Sie war auch nicht die Meinung der Mehrzahl der Bevölkerung. Aber es waren nun einmal die gewählten Vertreter dieses Landes von der Bundesrepublik Deutschland und letztendlich dann auch das Sprachrohr für die Bundesrepublik Deutschland. Problematisch wurde es aber, als dann zunehmend auch die Kriegsrhetorik in den Mündern der jeweiligen Politiker Anklang fand. Die ach so gesitteten Herrschaften, die im Parlament sitzen, wurden von einem Napoleon Bonaparte auf einmal zu einem Ghetto-Superstar. Während deutsche Tugenden zunächst einmal wie Respekt und Loyalität und Aufrichtigkeit im Parlament eigentlich zu Hause waren, wurden diese auf einmal über Bord geworfen, als es dann um Russland ging. Und parallel zu dieser staatlich geförderten Stimmungsmache, nennen wir es einfach mal Hetze, kam dann auch die Kehrtwende in den Waffenlieferungen. Wir erinnern uns an diese Schlagzeilen, dass anfänglich Deutschland noch, sprich die Bundesrepublik Deutschland, die Ukraine mit 5000 Militärhelmen hingehalten hat. Deutschland wollte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht noch einmal Kriegspartei sein. Die Bevölkerung wollte mit einem Krieg nichts mehr zu tun haben. Geschweige denn, wenn man schon Soldaten irgendwo auf einem öffentlichen Platz sah, wir reden hier von deutschen Soldaten, ist dies schon und war dies lange Zeit lang schon den Leuten ein Problem und vor allem ein Dorn im Auge gewesen. Man wollte einfach mit diesem Kriegszustand, den man immer noch in den Köpfen hatte und vor allem jetzt nach 80 Jahren einfach abschließen. Man wollte keinen neuen Krisenherd. Und vor allem wollte das deutsche Volk nicht noch einmal eine kriegerische Auseinandersetzung im Herzen von Europa haben, wo auch noch deutsche Soldaten involviert sind. Genau das ist nämlich das Problem. Wir haben die aktuelle Situation, dass sich die Bundesrepublik Deutschland der Doktrin der Vereinigten Staaten verpflichtet fühlt und vor allem der Doktrin der NATO verpflichtet fühlt. Entsprechend dessen geht die Ampelkoalition hin und entsendet auch Truppen Richtung Russland. Jetzt wird der ein oder andere sagen, was labert denn der Dennis da überhaupt? Das stimmt doch gar nicht. Deutsche Truppen Richtung Russland, was erzählt denn der für einen Quatsch da? Ja, der Dennis erzählt überhaupt gar keinen Quatsch. Im Zuge nämlich der NATO-Osterweiterung ist die Ampelkoalition hingegangen und hat bereits Soldaten Richtung Litauen entsendet. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Es sind bereits deutsche Truppen in Litauen. Unmittelbar vor der Grenze von Kaliningrad, sprich eine Exklave von Russland und in der Nähe des Krisenherdes Ukraine und unweit von Russland selbst entfernt. Dabei handelt es sich um meine Brüder und Geschwister, um meine Waffenbrüder der Panzergrenadierbataillon 411 aus Viereck in Mecklenburg-Vorpommern. Bei dem ersten Schub, der Richtung Litauen geschickt worden sind, waren es 500 Soldaten, die für den multinationalen Gefechtsverband der Mission Unchained Forward Presence an die Ostflanke der NATO geschickt worden sind. Sicherlich gibt es hier den einen oder anderen, der mit dem Begriff Panzergrenadiere nichts anfangen kann. Hier möchte ich den Begriff bzw. die Funktion dieser Truppe aufklären. Die Panzergrenadiertruppe mit ihrer besonderen Kampfweise, also aufgesessen auf einem Schützenpanzer, dient dem infanteristischen Kampf an der Front. Allerdings können Panzergrenadiere auch abgesessen eingesetzt werden, vor allem im infanteristischen Kampf, ganz speziell in urbanen Gebieten wie Orts- und Häuserkampf. Wir reden hier also nicht von zimperlichen Kameraden. Gemeinsam mit der Fallschirmjägertruppe stellt die Panzergrenadiertruppe die Speerspitze der Bundeswehr dar. Dies ist also ein Statement der Bundesregierung gewesen. Man hätte auch Unterstützungstruppen schicken können. Nachschubsoldaten, Versorgersoldaten, Sanitätstruppe etc. Man hat sich aber für eine infanteristische Einheit entschieden, die vor Ort definitiv den Kampf suchen kann und vor allem dafür geeignet ist. Halten wir also in der Summe fest, wir haben zunächst einmal 5000 Helmlieferungen an die Ukraine gehabt und dann auch noch die Entsendung von infanteristischen Truppen nach Litauen. Aber das Erschreckende kam erst danach. Das Ganze entwickelte sich ja auch noch im Laufe der Zeit. Und aus der zurückhaltenden Bundesregierung wurde eine passiv-aktive unterstützende Präsenz an der Seite von Ukraine. Anfänglich hatte man noch das Gefühl gehabt, dass die Vereinigten Staaten hier die Kriegstreiber sind und die vor allem die armen Ukrainer als Schutzschild benutzen und dann weiter gen Richtung Russland preschen. Niemand hat damit gerechnet, dass sich die Bundesrepublik so schnell, also sprich die Regierung in Deutschland, so schnell von einer zurückhaltenden Regierung zu einer aktiven Regierung entwickelt. Während wir anfänglich hier in der Republik Witze darüber gemacht haben, dass nur 5000 Militärhelme Richtung Ukraine entsendet worden sind, wurden auf einmal daraus Waffenlieferungen. Und zwar interessante Waffensysteme wurden runtergeschickt wie Panzerabwehrwaffen, anschließend Munition dafür und zunehmend wurden die Waffensysteme immer größer und schwerer. Aktuell haben wir unten in der Ukraine Panzerhaubitzen im Einsatz. Und jetzt wird auch noch bekannt, dass wir an der Zahl 100 Stück wieder entsenden werden. Während wir anfänglich noch Scheu davor hatten, schwere Waffensysteme in die Ukraine zu entsenden, schicken wir heute reihenweise runter. Die Panzerhaubitze 2000, den Gepard-Panzer und Artilleriegeschütze wie den Mars oder den HIMARS gehen reihenweise runter in die Ukraine. Dann beschweren wir uns auch noch darüber, dass diese Waffenlieferungen in der Ukraine von Russland angegriffen werden. Es ist ja nicht so, dass Russland das nicht angekündigt hat, westliche Waffenlieferungen anzugreifen. Wie man es auch dreht und wendet, die Haltung der Bundesregierung wird zunehmend klar. Man möchte hier definitiv eine Eskalationsstufe weiter nach oben gehen und Russland die Stirn bieten. Man macht inzwischen kein Hehl mehr daraus, was man hier möchte. Man möchte definitiv einen positiven Ausgang für die Ukraine und einen negativen Ausgang für Russland. Ob es nun den tatsächlichen Umständen entspricht, beziehungsweise der Realität entspricht, ist zunächst einmal völlig egal. Man möchte hier einen positiven Ausgang für Ukraine aufbiegen und brechen. Noch neulich haben wir ein Interview von Annalena Baerbock gesehen, die sagt, Ukraine muss definitiv gewinnen. Es führt kein Weg dran vorbei. Dabei müssen wir uns immer wieder dann sowas anhören, wie die westlichen Werte werden in der Ukraine verteidigt. Ich wusste nicht, dass die westlichen Werte, die in der Ukraine verteidigt werden, unsere Werte sind. Ich wusste nicht, dass so ein Stepan Bandera-Anhänger wie Andriy Melnyk für uns in Deutschland spricht. Und vor allem wusste ich nicht, dass Azov-Kämpfer tatsächlich ultra- und rechtsradikale Menschen und Personengruppierungen deutsche Werte vertreten. Diese Aussage ähnelt ganz stark Dr. Peter Struck, dem damaligen Verteidigungsminister von Deutschland, der 2004 sagte, und ich zitiere, die Verteidigung Deutschlands beginne am Hindukusch. Ja, genau, die deutschen Werte, die ungefähr 20 Jahre später im Jahre 2022 dann Hals über Kopf in Afghanistan wieder aufgegeben worden sind, indem man sofort abrückte. Heute sehen wir die Taliban wieder eingerückt in Kabul und Co., und vor allem in Gebieten wie Helmand wieder erstarken, wo unsere Kameraden noch in Karfreitagsgefechten ihr Leben gelassen haben. Super tolle Einstellung, liebe Bundesregierung, das habt ihr sauber hingekriegt. Und aufgrund der bitteren Lehrjahre durch Afghanistan stelle ich mir die Frage, wie fährt die Bundesregierung dieses Mal das Ganze vor die Wand? Was muss dieses Mal geschehen, damit wir verstehen, dass wir in innerpolitischen Problematiken nichts zu suchen haben, wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine? Wieso können wir uns das Recht rausnehmen, jetzt zu interpretieren und in der Ukraine zu agieren? Was haben wir mit der Ukraine zu tun? Besser gesagt, was haben wir mit den innerpolitischen Problemen der Ukraine zu tun? Natürlich zu kommunizieren, hier zu vermitteln und die Probleme zu lösen, sodass es zwischen Russland und Ukraine wieder zu einem Friedensverhandlungen kommt, ist selbstverständlich vom Vorteil und die Pflicht aller Länder auf diesem Planeten. Wir sollten nicht als passiv-aktiver Part Rang 2 der Waffenlieferanten für die Ukraine übernehmen. Wir sollten vielmehr neben der Türkei zusammen einen Part der Vermittler einnehmen. Was die Bundesregierung, besser gesagt die Ampelkoalition, momentan nicht versteht, ist, dass die Geschichte auf uns schaut. Unsere Handlungen, besser gesagt die Handlungen der Bundesregierung und der Ampelkoalition, werden noch lange Zeit nachhallen. Die Frage ist, inwieweit diese vollendeten Handlungen, die die Bundesregierung bisher geschlossen und abgeschlossen hat, uns in der Zukunft heimsuchen wird und uns mit Sanktionen durch Russland und Co. belegt bekommen werden. Solange die Spezialoperation tobt, ist die Bundesregierung auf dem Pfade. Wir müssen handeln, Ukraine muss gewinnen, Russland muss verlieren. Aber was die meisten vergessen ist, es gibt noch die Zeit nach der Operation. Es gibt eine Zeit nach dem Ganzen. Wie wird dann die Politik sein? Wie werden die bilateralen Beziehungen sein? Und welchen Preis werden wir letztendlich alle dafür und vor allem die Bürger in Deutschland dafür zahlen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass momentan sich keiner, der in der Bundesregierung ein Amt bekleidet, nur einen Hauch davon erahnt bzw. sich Gedanken darüber macht, was in der Zukunft passieren wird. Naja, meine lieben Zuhörer, wir werden es sehr bald sehen. Wir werden sehr bald sehen, nachdem diese Spezialoperation vorbei ist, welchen Preis wir als Republik für diese Aktion und für die Sanktionen zahlen werden. Bereits jetzt haben wir Energiekosten, die das 3- und 4-fache übersteigen, was wir noch zu Anfang des Jahres 2022 gehabt haben. Wir haben Kraftstoffpreise, die teilweise die 1,70-1,80 Marke gesprengt haben. Und Gas- und Strompreise, die uns das Leben extrem schwer machen. Von den knappen Gaslieferungen aus Russland möchte ich gar nicht erst anfangen. Aktuell liegen wir bei einer Liefermenge von ursprünglichen 100%, jetzt gerade bei 20%. Und das alles, weil unsere Bundesregierung seit Beginn, also sprich Februar 2022, seit Beginn der Spezialoperation mit Sanktionen und Co. alles innerhalb von 6 Monaten vor die Wand gefahren hat. Meine lieben Zuhörer, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Thematik heute einen Einblick in die aktuellen Geschehnisse und in die Chronologie der Entwicklungen Deutschlands in puncto Ukraine und Russland geben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, mir erneut zuzuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Dennis Karabak ist on the mic mit Kontrovers. Wenn du eine Meinung zu diesem Video abgeben möchtest, geh bitte zum jeweiligen Video bei mir auf TikTok oder Telegram und schreib darunter deine Kommentare.
Das war der RTDE Podcast.